Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, ich bin unbeabsichtigt jetzt hier oben stehend und muss euch was Schönes erzählen, und das mache ich auch aus der Heiligen Schrift. Muss natürlich erwähnen, wir waren vor einigen Wochen mit einigen zusammen und da haben wir uns mit der Heiligen Schrift befasst. Es sind eigentlich einige hier, die könnten das genauso erzählen wie ich, aber die sitzen jetzt in der Reihe und hören zu. Ich möchte nämlich etwas Aktuelles euch nahebringen, aus der Bibel natürlich, und ich habe aufgeschlagen Daniel Kapitel 2. Jeder wird jetzt denken, ach, die Geschichte kennen wir schon. Aber ich weiß nicht, ob wir die so genau kennen. Denn ich habe hier den ersten Text, den ich lese, in Daniel Kapitel 2, und da steht Folgendes drinnen. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er erschrak, dass er aufwachte. Der Nebukadnezar ist uns ja sehr gut bekannt. Er war der Sohn von Nabopolassar, das war sein Vater. Der hat im Jahre 612 die damals Assyrer besiegt, zusammen mit den Medern. Und da baute er das babylonische Reich, wir sagen das babylonische Weltreich, auf. Der Nabukadnezar war dann der Sohn, der im Jahre 605 die Regierung antrat. Er kämpfte im Jahre 605 unten gegen die Ägypter. Es sind ja viele Kriegsgeschichten in der Bibel drinnen. Und er kämpfte dort unten, als ihn die Nachricht erreichte, sein Vater ist gestorben. Und dann, könnt ihr auf der Karte mal nachgucken, von Ägypten bis nach Babylon ist ja ein weiter Weg. Aber es war damals immer schwierig, wenn ein König starb, dann meldeten sich gleich andere an, die an seine Stelle wollten. Und deswegen hat er sehr eilig, mit einigen Reitern ritt er zurück an Jerusalem vorbei, und da nahm er dann einige tüchtige, wir würden sagen adlige Leute mit, unter anderem auch den Daniel, seine Freunde und noch einige dazu, denn er hatte einiges im Sinn. Er wollte ja die Herrschaft ausbauen, die sein Vater aufgebaut hat. Und dann eilte er zurück nach Babylon und dort wurde er jetzt König. Er machte sich natürlich Sorgen über sein Reich und sein Land und die außenstehenden Völker, die nun auf Babylon eindrangen. Und da hatte er ja in der Nacht diesen interessanten Traum. Der Traum war für ihn erschreckend, denn er wachte auf und hatte ihn vergessen. Und dann hat er nachgedacht, hatte so gelehrte Leute und alle möglichen, die er dann zusammenrief. Ihr kennt ja die Geschichte, brauche ich euch nicht näher erzählen, könnt ihr auch nachlesen noch. Und der Daniel und seine Freunde gehörten ja auch mit zu den Klugen, zu den weisen Leuten. Und die kamen jetzt auch in die Schwierigkeiten, denn der König war so hart, wie man auch im Mittelalter war, wer nicht funktioniert, der wird umgebracht. Und die kriegten Angst und Schrecken. Und was hat der Daniel gemacht mit seinen drei Freunden? Er hat das gemacht, was wir eigentlich auch tun sollten, wenn wir in Problemen und in Nöten sind. Er hat gebetet. Gebetet zu dem großen, dann mächtigen Gott im Himmel. Er war ihm ja treu gewesen, auch bei den Speisen in Kapitel 1, ganz gewissenhaft. Und Gott hat sein Gebet erhört. Und aus diesem Grunde ließ er sich jetzt anmelden dort beim König, und hat dem König das erzählt, was ihr ja alle wisst. Dieses Standbild. Standbild. Goldener Kopf, silberne Brust und Arme, erzene Lenden, eiserne Beine und die Füße Eisen mit Ton vermischt. Ihr könnt das auswendig, aber der damals, das war für ihn eine unbekannte Geschichte, und dann wird uns das im Einzelnen erklärt. Das wisst ihr ja auch. Und dann war aufgeschrieben worden, ganz deutlich, welche Reiche nacheinander folgen würden. So. Und heute müsste man sagen, und das ist das Problem in unserer Zeit, was ist denn mit Europa? Ihr kennt ja die Probleme unserer Zeit. Europa wird geschüttelt. Hält Europa zusammen? Was sagen wir denn dazu? Vorsicht jetzt, Vorsicht. Man müsste ja denken, die Bundeskanzlerin, Tochter eines Pastors, müsste ja wissen, was hier drinnen steht. Denn was steht hier drinnen? Mit dem Europa sieht es schlecht aus. Und man hofft, alles zusammenzukriegen. Und warum gibt es kaum Leute heute in dieser Welt und auch in Europa, die sich an das erinnern, was hier in Daniel 2 steht? Nun müssen wir natürlich wissen, viele Leute, die sich Christen nennen, lesen auch nicht mehr die Bibel. Und viele Leute kennen auch nicht das, was in Daniel 2 steht. Und das muss ich jetzt sagen, das ist für viele Theologen heute das Problem. Wer hat das Buch Daniel überhaupt geschrieben? Konnte ein Mensch damals im 6. Jahrhundert wissen, was in späteren Zeiten bis in unsere Zeit geschehen soll? Konnte der nicht. Das musste ein anderer geschrieben haben, der später lebte und dann den Geschichtsüberblick so haben konnte, zurück in die Vergangenheit. Und ihr wisst ja, das Hebräische war eine schwere Sprache, Althebräisch, wurden ja nur die Konsonanten genannt, nur die Konsonanten. Und das andere musste man dann jeweils zusammenstippeln. Und viele konnten das gar nicht mehr verstehen, das Althebräische. Und dann hat man sich in Alexandrien zusammengesetzt, Ende des 3. Jahrhunderts vor Christi Geburt, und hat dann das versucht zu übersetzen ins Griechische. Das war ja damals die Umgangssprache, und Griechisch konnten ja die meisten, sogar auch die Römer später. Aber es war nicht so einfach, es haben sich 70, genau genommen 72 zusammengesetzt, die zuerst einmal die Tora, das heißt die 5 Bücher Mose, übersetzen sollten. Und deswegen, weil 70 oder 72 waren, das natürlich die Septuaginta. Das ist die Übertragung der 70, und sie sollen in 70 Tagen die 5 Bücher Mose übersetzt haben, vom Hebräischen, Althebräischen, ins Griechische. Und jetzt kamen dann die Gedanken auf, na, wir können ja auch die anderen Schriften des Alten Testamentes übersetzen. Und da war das Wichtigste der Pentateuch, das sind also die 5 Bücher Mose. Und dann kamen die prophetischen Bücher, und dann kamen die sogenannten Schriften oder die Geschichtsbücher, die waren an allerletzter Stelle nicht das prophetische, sondern das Geschichtsbuch Daniel. Letzter Stelle. Und deswegen haben die Gelehrten so herausfinden wollen, dass das Buch Daniel ja nicht von Daniel geschrieben wurde, es trägt nur seinen Namen, damals im 6. vorchristlichen Jahrhundert, sondern das geschrieben wurde im Jahre 100 und etwa 864 vor Christi Geburt. Und der das geschrieben hat, hat die Unterlagen gesammelt und konnte jetzt zurück in die Vergangenheit sehen. Und die Gelehrten, die modernen Gelehrten heute, akzeptieren das auch. Und die Septuaginta wurde abgeschlossen etwa um das Jahr 100 vor Christi Geburt. Und da sagen die, ja, das ist ein Geschichtswerk, das ist kein prophetisches Werk, sondern ein Geschichtswerk. Daher hat man es überarbeitet natürlich, und auch der Luther, und er hat erkannt, dass das kein Geschichtswerk ist, sondern ein prophetisches Werk, so wie es auch Jesus gesagt hat in Matthäus 24. Da spricht Jesus, könnt ihr auch nachlesen, vom Propheten Daniel, nicht vom Geschichtsschreiber, sondern vom Propheten Daniel. Jesus sah in Daniel den Propheten, der damals diesen Blick gehabt hat über unsere Zeit. Und nun ist das Interessante, dass sich die Gelehrten damit beschäftigt haben, sein Geschichtswerk. Es gibt die modernen Theologen seit 100, 200 Jahren, die modernen Theologen, die vieles anders sehen. Jeder hat seine andere Auffassung darüber, nur in diesem Punkt sind sich fast, nicht alle, aber fast alle modernen Theologen einig in der Auslegung von Daniel Kapitel 2. Und was sagen die denn? Die sagen, Babylon natürlich ist das goldene Haupt. Das war die Herrschaft unter dem Nebukadnezar. Dann gehen die ein Stück weiter und sagen, und dann war das nächste Volk, das waren die Meder. Die Meder. Und das dritte, das waren die Perser. Und das vierte, das waren die Griechen unter Alexander dem Großen. Und die Teilreiche hinterher, das waren die Völker, die aus dem Imperium des Alexanders, aus dem Griechischen, die haben sich da entwickelt. So legen die das heute aus. Deswegen verstehen wir, dass die Gelehrten heute, die Geschichtswissenschaftler, gar nicht darauf eingehen, auf das, was Europa betrifft, sondern sie sagen, die zerteilten Reiche, das waren die Nachfolgereichen. Ihr wisst ja, der berühmte Alexander, der da in Babylon nachher verstorben ist, der hat ein riesiges Weltreich, hat er ja gestaltet. Und da fing er auch langsam an, gut zu leben. Und da ist an einer Krankheit, ist er dann plötzlich verstorben. Und dann fiel das Reich, das heißt, es haben sich vier seiner Feldherren darum gestritten, aber dann fielen da noch mehr Reiche auseinander und das waren die. Und damit ist das, was hier dargestellt wird in Daniel 2, erfüllt. Aber in Wirklichkeit gibt es auch Fachleute der Geschichte, die sagen, ja, Medien und Persien, das war ja nachher ein Reich. Denn der Cyrus oder Kores der Erste, das war ein sehr menschenfreundlicher Herrscher, der damals, kennt ja Belsazar, der damals Babylon eingenommen hat. Der hat ja auch den Juden dann erlaubt, dass die von Babylon wieder zurückkehrten und ihren Tempel bauten. Die waren sehr menschenfreundlich. Und die Meder und die Perser, die kamen dann bald zusammen, kontra. Nur der König der Meder war ein sehr harter Mann. Und die Soldaten liefen dann, als die Schlacht beginnen sollte, alle zu den Persern, zum Kores über. Und da gab es dann nur das Reich, das sich zwar bei uns nennt immer Medo-Persien, aber das war nur ein Reich. Und das dritte war nachher das vom griechischen Imperium. Und jetzt das vierte, Eisern. Eisern, zwei Beine. Das eiserne Rom. Nichts anderes. Eiserne Rom. Hat sich ja nachher geteilt, das wisst ihr, unter dem Konstantin, dem Großen, wie er genannt wird, der dann Ost- und Westrom. Ja, und dann wissen wir, was dann geschah. Und so sehen heute viele Leute das ganz anders als wir. Die glauben, das ist eine Geschichte und er hat das wieder geschrieben, was da gewesen ist in der Vergangenheit. Und die denken gar nicht an das, was durch diese Zeilen uns im Eigentlichen vermittelt hätte werden sollen. Denn wir wissen ja, wie der Ablauf der ganzen Darstellung ist. Sind nicht nur wir Adventgläubige, sondern auch andere sehen das genauso wie wir in dieser Reihenfolge. Babylon, das Reich von Nebukadnezar. Der Nebukadnezar, wisst ihr ja, der ist dann, glaube ich, 562 vor Christi Geburt ist er dann verstorben. Interessant ist, dass der Nebukadnezar, da steht da drinnen, 7 Jahre wird er durcheinander sein. Und man hat jetzt vielleicht vor 25 Jahren Unterlagen im britischen Museum in England gefunden, wo tatsächlich davon berichtet wird, dass während einer bestimmten Zeit sein Sohn die Herrschaft ausübte und das sollte geheim bleiben. In Wirklichkeit war der durcheinander, wie das in der Bibel steht, aber nach außen sollte das nicht bekannt werden. Hat sein Sohn die Regentschaft übernommen, bis er dann wieder klar war. Und dann ist er verstorben und dann wisst ihr die weitere Geschichte mit dem Belsazar und dem Nabonid. Der Nabonid war eigentlich der Herrscher, nicht der Belsazar, das war sein Sohn. Das wird uns alles sehr schön in der Geschichte geschildert. Und das babylonische Reich war schwach geworden. Und dann kam der Kores oder Cyrus der Erste, wie er genannt wird. Und er nahm die Stadt Babylon ein. Und eroberte das ganze Reich. Diese Stadt Babylon ist leider nur noch in Resten zu sehen. Ich weiß nicht, wer da mal hingereist ist. Es ist schon ein gewaltiges Empfinden da, über diese breiten Platten dieser Prozessionsstraße zu wandern. Und da war ja das berühmte Ishtar-Tor. Das Ishtar-Tor könnt ihr im Pergamenmuseum sehen, in der Nachbildung in Berlin. Da ist das Ishtar-Tor mit diesen Löwen und den komischen Figuren da. Und dann war außerhalb der Stadt, aber mit einer Mauer umgeben, war dann der Sommerpalast von dem König Nebukadnezar. Und dann wird euch noch gezeigt, der Raum, wo der Belsazar sein Gastmahl hatte und die Schrift an der Wand erschien. Das Gebäude ist zusammengefallen, natürlich, aber man darf gar nicht drauf treten, da sind nur noch die Platten zu sehen, sind ja schon uralt jetzt, 2500 Jahre alt, aber soll keiner die zerstören, das könnte, aber jetzt ist alles zerfallen, wer fährt denn heute noch in diesen Staat, wo es Menschen, wo es gefährlich ist, dass du umkommst, es ist heute nur noch ein kleiner Bahnhof da, eine Bahnstation. Und ja, ein Fremdenführer musst du dann mitbringen von Bagdad her. Da kriegst du dann einen Fremdenführer, kannst das besichtigen. Das war die herrliche Stadt Babylon, Mittelpunkt des Reiches. Und dann geht es abwärts. Und dann seht ihr ja die Perser, die Auseinandersetzung mit den großen Königen dann und den Herrschern. Und dann kommt der Alexander. Und dann kommt das römische Imperium. Römische Imperium mit den vielen Kaisern. Der berühmteste Kaiser war der Augustus. Unter diesem Kaiser ist ja auch Jesus dann geboren. Und dann folgten viele weitere Kaiser. Nur im Jahre 476 war es mit dem römischen Imperium zu Ende. Und was steht dann in unseren Texten in der Heiligen Schrift? Könnt ihr ja alles selbst nachlesen. Da steht ganz deutlich drinnen, die zerteilten Reiche werden nicht zusammenhalten. Die werden sich untereinander verheiraten, das werden sie machen, aber sie werden nicht zusammenhalten, genauso wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Da habt ihr eine ganze Reihe von Kaisern, die das Imperium wieder aufbauen wollten. Das Reich in Europa, der Karl den Großen, der damals regiert ums Jahr 800, Und dann hat er, der hatte zwei Söhne und da wurde das Reich geteilt und da war das große Reich wieder zu Ende. Und da hat er dann den Karl den V., den kennt er alle, dadurch von der Geschichte, weil der Luther vorgeladen wurde vor ihn in Worms. Er war der Kaiser. Aber der hatte keine große Freude in diesem Amt. Und er hatte nachher Genuss von der Kaiserherrschaft, genug. Und da hat er seinem Schwager die eine Hälfte und seinem Sohn die andere Hälfte gegeben und er hat sich zurückgezogen nach Spanien, in die Nähe eines Klosters, hat er sich eine Villa gebaut und da ist er dann anderthalb Jahre später verstorben. Dem machte die Kaisergeschichte keine große Freude. Und das Reich war wieder auseinandergefallen, da hatte er den Napoleon, der das auch wieder Europa vereinigen wollte, die Geschichte kennt er auch. Und dann kam wieder ein anderer an die Reihe, wenn ich an den Hitler denke, der ja auch Europa in seiner Vorstellung zusammenführen wollte, was ist da geblieben. Wenn ich an den alten Kaiser denke, der Kaiser Wilhelm, der war ja verwandt mit den Engländern da drüben. Waren ja alle verwandt miteinander und trotzdem haben sie sich bekämpft. Sie haben nicht zusammengehalten. So, und jetzt leben wir in unserem Jahr 2016. Und ihr seht, wie es nun hin und her geht mit diesem Europa. Die Engländer, die sagen, wir steigen aus der Europa-Union. Die Franzosen, habt ihr auch schon gehört, wie die sich geäußert haben. Die Polen haben auch ihre Auffassung darüber. Es ist alles wackelig. Wer die Bibel kennt, der wird sagen, das wird keinen Zusammenhalt geben. Und in dieser Zeit leben wir heute. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, nicht nur die Völker besichtigen, die da gekommen sind, sondern da fiel der große Stein runter in der Geschichte der Darstellung. Und der Stein, der hat alles zerschmettert. Wer war denn oder wer soll denn der Stein sein? Und danach ein großer Berg, der alles ausfüllte. Niemand anders als der, den wir als Adventgläubige erwarten sollten, nämlich Jesus. Jesus, der wiederkommt und all dem, was auf Erden ist, ein Ende macht. Und wenn wir so die Ereignisse dieser Welt betrachten, die Naturkatastrophen, alles wird wärmer, seht ihr ja, die Wasserspiegel, die steigen an, die Pole, die schmelzen und die Gelehrten sagen, im Jahr 2050 kann die Menschheit auf Erden nicht mehr ernährt werden. Man hat viele Wälder gerodet, auch in Südamerika und wollte Ackerland, aber das wurde kein Ackerland, das ist Wüste und Steppe heute. In dieser Situation leben wir in unseren Tagen. Und auf wen sollten wir warten? Auf den, der diese Welt gekommen ist, um uns zu retten und uns zu erlösen. Wir werden alle älter, leider, merken wir ja alle. Und eines Tages ist auch mit unserem Leben zu Ende. Aber wie es zu Ende ist, sollten wir die enge Verbundenheit suchen mit dem großen Gott im Himmel. Er alleine kennt den Zeitpunkt, wann der Augenblick kommt, wenn Jesus erscheinen wird in Kraft, in Macht und in Herrlichkeit. Viele sind bedrückt über das, was auf dieser Erde jetzt geschieht. Alle Völker sind unruhig geworden. Hier in unserem Land gibt es Probleme, überall in Europa und in der ganzen Welt. Aber wir sollten an das denken, was so wunderbar hier uns dargestellt wird, in diesem Bilde, das dem Nebukadnezar gezeigt wurde. Nicht im Jahre 168, sondern damals im 6. vorchristlichen Jahrhundert. Und über dieses prophetische Wort sollten wir Gott sehr dankbar sein. Und wir sollten viel mehr nicht nur aufs Fernsehen gucken, sondern auch auf das sehen, was uns hier in diesen Worten nahegebracht worden ist. Und ich möchte schließen mit einem Text aus Matthäus Kapitel 24, Vers 44. Darum seid auch ihr bereit, denn das Ende kommt, wo es gar nicht meinet. Möge der liebe Gott uns vorbereitet sein lassen, wenn wir in der Erwartung stehen, nicht aufs Irdische nur gucken, sondern auf das sehen, was uns das Wort Gottes nahe bringt. Dann bekommen wir wieder innere Freude, innere Zuversicht und dann wissen wir, es wird einmal alles anders werden, so wie es uns in aller Deutlichkeit durch den großen Gott im Himmel und auch durch Jesus, seinen Sohn, geoffenbart worden ist. Möge Gott uns helfen, dass wir alle, die wir heute hier versammelt sind und viel mehr darüber in dieser Welt, das Evangelium wieder gepredigt wird in Deutlichkeit, dass Menschen sich für ihn entscheiden und einmal errettet werden, wenn Jesus bald wiederkommt. Amen. Unser lieber Vater in dem Himmel, wir beugen uns vor dir und wir danken dir für den Sabbattag, den wir wieder erleben dürfen. Wir danken dir auch für das Wort, das du an uns gerichtet hast und wir bitten dich, du möchtest mit uns sein in unserem Leben, auch in dieser Welt. Wir danken dir für die Hinweise und wir bitten dich, du möchtest uns Kraft schenken, dass wir auf das achten, was du uns nahegebracht hast, nicht auf die Gelehrten und die Weisen auf Erden. Und wir bitten dich, du möchtest mit uns sein und möchtest uns helfen, dass wir einmal teilhaben dürfen an deinem Reich. Schenk uns Freude in diesem Glauben, gute Erkenntnis und steh uns bei, wenn auch wieder eine neue Woche beginnt. Hilf uns im Alltag in mancherlei Mühen und mancherlei Problemen, sei mit den Trauernden und sei mit denen, die in Krankheit zu leiden haben. Sei mit allen, die deiner Hilfe bedürfen in der weiten Welt und wir bitten dich, dass das Evangelium doch den vielen Menschen noch nahegebracht werden möchte in unserem Land und auch in der weiten Welt um uns her. So halte deine Hände über uns in all den Stunden dieses Tages der Ruhe, geleite uns wieder unter deinem Schutz zurück in unsere Heime und schenk uns deinen Segen und das bitten wir dich um Jesu Willen. Amen.